Es gibt eine Zeit, wo für Kind, für Enkelkind möglicherweise der Großvater der ist oder die Großmutter die ist, wo einfach alles kann. Der Held schlechthin, die Heldin über alles, Großmutter, Großvater. In unserer Verwandtschaft hat es Kinder gegeben, die anfänglich nicht können Großvater oder Großmutter sagen können. Und die Kinder haben, so wie Kindersprache sich entwickelt, irgendwelche Fantasienamen entwickelt für Großmutter und Großvater, nämlich Goya für Großmutter und Goyo für Großvater. Mit der Zeit ist in der Verwandtschaft der Goyo zum stehenden Begriff geworden für den mit bürgerlichem Namen getauften Erich. So dass auch unsere Kinder, und es ist also nicht ihr Großvater, dem Erich bis heute da oder dort vom Goyo redet. Hast du auch einen Goyo gehabt? Ich weiss nicht, ob du deinen Goyo oder deine Goya kennt hast. Das ist nicht so entscheidend. Viel entscheidender ist, ob du deinen Goel kennst. Wir alle brauchen einen Goel. Daniel hat mich gefragt, du, was soll das, was du da schreibst? Wer ist oder was ist ein Goel? Der Goel ist eine Person, ein Titel, wo im Buch Hiob vorkommt. Der Goel hat die Aufgabe gehabt, eine finanzielle Not geraten, eine Verwandte, die am Absaufen ist, zu befreien aus seiner Not, zum Beispiel, um ihn loszukaufen, seine Schulden zu tilgen, damit er nicht versklavt wird. Oder sein Grundstück zurückzuerwerben von einem Konkurs, damit er wieder sein Brot anbauen kann. Damit er nicht in Armut muss bleiben. Der Goel ist ein Sachwalter oder ein Fürsprecher, einer, der sich einsetzt, von Gesetzes wegen verpflichtet, weil es ein Verwandter ist, um dem, der in Not ist, wieder rauszuhelfen, seine Sache zu berichtigen, seine Schuld zu tilgen. Einige von euch mögen sich vielleicht erinnern an die Geschichte von der Ruth. Der Boas war der Goel von der Ruth. Der Hiob ist in seinem Elend total zerrissen. Er ist mit seinem Leiden vom Regen in die Traufe gekommen. Total zerrissen. Und in einzelnen Momenten leuchtet etwas von einer Zuversicht auf, zumindest in seiner Dunkelheit. Nach vielen haltlosen Anschuldigungen von den Freunden leuchtet im Leben vom Hiob ein bisschen Hoffnung auf, bevor die Wolken gerade wieder zugehen und die nächste Gewitterfront kommt. Ihr kennt so Wetterstimmungen, wo es einfach grau ist. Vielleicht ein Sonnenschein, ein Sonnenstrahl und schon ist es wieder vorbei. So geht es dem Hiob. Und in dieser Situation sagt er, ich weiß, dass mein Goel lebt. Das, was wir mit landläufig mit Erlöser lesen in der Bibel. Und zuletzt wird er sich über den Staub von meinem Leben erheben, nachdem meine Hülle zerbrochen ist, dann wird ich von meinem Fleisch losgemacht. Gott schaue, ich weiß, dass mein Goel, mein Erlöser lebt. Im bekannten und, glaube ich, auch vielseits beliebten Lied »Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude« hat die ursprünglich siebte Strophe folgendermaßen gelutet. Ich kenne das Lied nicht so, aber ursprünglich ist die siebte Strophe folgendermaßen gegangen. Jesus ist kommen, mein Goel, der lebet. Mein Blutesfreund nimmt sich meiner an. Feindesmacht vor ihm erzittert und bebet. Er ist der gewachsene Mann. Er ist, der mich aus dem Staube erhebet. Er ist kommen, mein Goel, der lebet. Das ist ein bisschen altdeutsch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Hiob klagt vor Gott. Und der Hiob sagt, wenn unter den Menschen einer in Not geratet von den Verwandten, dann gibt es unter den Menschen von Gesetzes wegen einen, der die Sache wieder in Ordnung bringen muss, der für den Rett, für den Eintritt aus seine Not wieder lindert. Unter den Menschen gibt es einen Rechtsvertreter, einen Anwalt. Und wenn es unter den Menschen, die auf der Erde sind, schon so miteinander umgehen, dann muss es doch im Himmel einen Goel geben, einen Rechtsvertreter, der für mich vor Gott eintritt. Wenn ich so leide, wenn ich vielleicht gleich stirbe, dann muss es doch auch bei Gott einen Goel geben, wenn es da auf der Erde jede Verwandtschaft eine gibt, die zuständig ist, die Not vom anderen zu lindern und wieder auszugleichen. Was für unsere Ohren wirklich komplex tönt, kann man vielleicht vereinfacht sagen. Als Anklagter vor Gott kann nur Gott selber mich rechtfertigen. Als Anklagter vor Gott kann nur Gott selber mich vor ihm rechtfertigen. Was für eine tiefe Gotteserkenntnis längst bevor Jesus als Erlöser gekommen ist, um uns rechtfertigen. Der Hiob weiss nur, wenn Gott mich vor Gott vertritt, dann werde ich nicht umkommen. Und vielleicht hören wir das Wort, das Paulus geschrieben hat im 2. Korinther 5, so ganz neu. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Wenn Gott uns aus dem Gericht, aus der Sklaverei nicht befreit, erkauft, hier ist das Pass auf dem Bild, dann werden wir nicht bestehen können, wenn wir nur das mitnehmen vom heutigen Sonntag. Gott war in Christus und hat die Welt, auch uns, dich und mich, mit sich selber versöhnt. Weil es anders nicht geht. Aber es muss auch nicht mehr anders gehen, weil es Gott so gemacht hat in Jesus Christus. Hast du dein Goel in Jesus Christus? Ich rede nicht mehr vom Grossvater, gell? Hast du deinen Erlöser in Jesus Christus? Nachdem Goel schreit der Hiob vor Gott in aller Not, in aller Zerrissenheit. Er kann nur in kurzen Lichtblicken aufschnaufen. Ich stelle mir so vor, wie ein Kind, das rennt und dann einen Moment Luft holt, schluchzt und dann von Neuem loslässt mit Rennen. Lichtblick von der Hoffnung, bevor das Elend wieder alles zumacht und dunkel wird. Ich glaube, da hat unsere Zeit etwas entdeckt, wo bei Gott schon längstens klar ist. Wenn Menschen um uns herum in grosser Not sind, zum Beispiel einen Mensch verloren haben oder in einer tragischen Situation sind, da reagieren die Menschen ganz unterschiedlich. Die einen schreien, die anderen sind ruhig und sagen nichts mehr. Die anderen rennen, die jubeln vielleicht, du kannst es gar nicht einordnen. Aber wenn Menschen in unsäglicher Not sind, dann kann es manchmal genau so gehen, im Trösten, im Begleiten von Menschen, dass man probiert, Lichtblicke von der Hoffnung zu schaffen. Einen Moment probiert zu schaffen, wo die Seele aufschnaufen kann, bevor sich die Wolken wieder verdunkeln. Das kann zum Beispiel so gehen, wenn ein Mensch, ein geliebter Mensch verloren hat, und rennt und nicht mehr ein- und ausweist, so kann man zum Beispiel die Frage stellen, hast denn du mit deinem Mann oder hast du mit dieser Person auch gute Momente erlebt? Und meistens darf es sein, dass die Person überlegt und sagt, ja, da, wo wir auf dem Thunersee waren, auf der Blümisalb, und fängt an zu erzählen. Und plötzlich merkt man wieder, ah, aber sie ist nicht mehr da. Und dann vielleicht die nächste Frage. Wie ist das denn da gewesen? Und so weiter. Und in den Momenten, wo man sich erinnert, an gute Begegnungen, gibt es ein Aufschnaufen für die Person in der Not. Bevor die Wolken sich wieder zutun, aber die Pause, das Verschnaufen von der Seele, hilft, einen Weg anzufangen vom Verarbeiten. Jetzt kann man sagen, das ist einfach Technik. Ja, natürlich, irgendwie muss man sich's merken. Aber ich glaube, es ist mehr wie Technik. Der Hiob erlebt so einen Moment vom Aufschnaufen in einer Situation. Der Hiob rechnet übrigens nicht mit der Wiederherstellung. Gott hat ihm nicht versprochen, es geht nur so lange, du bist gesund. Der Hiob rechnet nicht mehr damit, dass es ihm besser geht. Er kehrt mit Gott nur noch, ich möchte, dass du mal mit mir redest. Ich möchte, dass ich dich mal sehe. Ich möchte, dass du mal aus deinem Versteck führen kommst und mit mir ins Gespräch kommst. Gott schenkt dem Hiob so einen Lichtblick vom Glauben mit dem Wunsch, mit dieser Äußerung, mit dieser Gewissheit, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Hiob schmeißt all seine Forderungen Gott vor die Füße. So wie der Hiob das Zeug Gott vor die Füße kippt oder schmeißt, ist es ziemlich eine Unordnung. Aber der Hiob rechnet damit, dass Gott all dem Leid überlegen ist. Wir haben schon gehört in der Schriftlesung aus Hiob Kapitel 19. Es ist dicke Post und ich lese einfach noch 2, 3 Verse, damit man etwas spürt von dem Scherbenhaufen, wo der Hiob Gott vor die Füsse angehört. Aus Hiob Kapitel 19 ab Vers 8. Gott hat meinen Weg vermauert, dass ich nicht hinüber kann. Gott hat Finsternis auf meine Steige gelegt. Er hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt weggenommen. Er hat mich zerbrochen um und um, dass ich dahinfuhr, und hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Es geht noch so weiter. Ich erspare es uns hier in der Schriftlesung und jetzt dem weiter nachher zu lesen. Aber wir spüren etwas von dem, wo beim Hiob zerbrochen ist und er rührt Gott vor die Füsse. In diesem langen Redeteil vom Hiob von Kapitel 3 bis 31 redet der Hiob immer wieder, wird dargestellt, wie sich der Hiob im Leid verhaltet. Es wird uns am Hiob ein Mensch, Menschen zeigen, wie wir Menschen häufig reagieren, wenn wir tiefes Leid erfahren. Vielleicht Krankheit, Verlust, Isolation, Einsamkeit, wenn wir in grösster Not stehen. Denken wir daran, der Hiob wird ständig von Schmerzen gequält. Ohne Unterbruch. Er ekelt sich vor sich selber und vor dem Leben, das er führen muss. Für die Menschen, die den Hiob kennt haben, ist der Hiob zum Fremden geworden. Habt ihr das auch schon erlebt, dass Menschen im Leid in euch fremd werden? Wie sie sich verhalten, wie sie sich geben, wie sie reden, wie sie tun. Der Hiob verhaltet sich so, dass die Freunde vor dem Hiob alle Respekt verlieren. Der Hiob war einmal eine angesehene Person, wie ein Fürst, wie ein König. Und sogar die Familie, die Freunde verlieren jeglichen Respekt. Der Hiob hockt im Dreck von seinem Leben und die Freunde behandeln ihn, wie wenn er selber Dreck wäre. Der Hiob hat alles verloren. Erschwerend kommt dazu, dass zu dieser Zeit in der Bibel immer davon ausgegangen worden ist, dass Krankheit und Leiden das Zeichen sind, dass irgendwo in seinem Leben Sünde muss sein. Dass es eine Strafe ist für Gott, für etwas, das der Hiob verbrochen hat. Es hat keinen Raum gegeben für unerklärtes Leid. Schwere Krankheit ist immer, ganz klar, ist immer klar die Strafe von Gott gewesen. Erinnern wir uns nochmal an den Blindgeborenen, ich habe ihn das letzte Mal zitiert. Wo die Jünger Jesus gefragt haben, hat der, der blind ist, gesündigt oder seine Vorfahren? Und dann haben die Jünger gehört und grosse Ohren gemacht, wo Jesus gesagt hat, weder er noch seine Vorfahren, sondern an ihm soll die Herrlichkeit von Gott sichtbar werden. Aber so ein Denken hat im Alten Testament, vielleicht auch unter uns manchmal, nicht Platz. Es muss doch irgendwo noch etwas sein. Für chronisch Kranke, für Behinderte ist die Festlegung, dass jede Krankheit, jede Behinderung unmittelbar einfach eine Strafe ist von Gott, total zerstörend, niederschmetternd, brutal und ich würde auch sagen, falsch. Durch das ist es unmöglich, etwas aus dieser Situation anzunehmen, wo vielleicht auch positiv könnte sein. Vielleicht zu reifen oder das Leiden um Gottes Willen. Vielleicht gerade im Leiden Glauben zu beweisen und treu zu Jesus zu spiegeln, wo Gesunde viel ringen könnten, wenn sie es wettet und würdet. Übrigens, darum hat ja gerade so unsäglich Jesus gelitten. Zum Gott die Ehre geben und uns stellvertretend von unserer Sünde und dem Volk von der Sünde zu befreien. Deine Sünde zu tilgen. In seinem Leben war keine Sünde zu finden. In seinem Leben hat man meine Sünde gefunden, aber seine nicht. Ich glaube darum zutiefst, dass der schlimmste Aspekt von einer Krankheit, nämlich die Verurteilung, du musst als Gottloser leben, oder das ist die Strafe von Gott, dass das nicht mehr gilt in Jesus Christus. Ich könnte gerne mit mir nachher streiten, wenn ihr nicht einverstanden sind. Aber wenn Jesus die Sünde getragen hat und alle Folgen von der Sünde getragen hat, dann wird er mir doch und wird er dir kein Mensch mehr als Volk von der Sünde einfach Krankheit aufladen. Hat er denn nicht alles getragen? Er hat doch alles getragen. Christus hat doch unsere Strafe getragen. Dann tut Gott uns doch nicht nochmal aufbürden. Auch nicht in einer Form von Krankheit, Behinderung, von physischen, psychischen Beeinträchtigungen. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass ich zitiert habe, dass es in der Bibel mindestens 6 verschiedene Gründe gibt für Leiden, für Krankheiten, fürs Leiden. Für die Freunde vom Hiob war klar, es muss Schuld sein. Und wenn du sagst, es ist nicht so, dann bist du erst recht verkehrt. Das Ausmaß an körperlichen, sozialen, religiösem Leiden für den Hiob ist einfach zu gross. Er hätte es nicht mehr können. Wo Klagepsalmen in der Bibel an anderen Orten über Finden klagen, redet da der Hiob von Gott als im Find. Der Hiob redet von Gott, du bist wie mein Find. Oder du bist mein Find. Im Grunde genommen klagt Gott auch im Namen von allen Leidenden. Wir merken die Anklage von Gott. Die ist nicht weiter weg in unserem Leben, wenn es uns schlecht geht. Und die Klage, was ist denn mit Gott, wenn man in die Welt schaut und so viel Leid ist? Kennt ihr die Frage? Wo kann denn Gott sein, wenn so viel Leid und Elend ist? Wo ist denn Gott, wenn die Menschen in Afrika verhungern? Oder wenn die Reichen die Impfungen für sich behalten und die Schlechten abschicken? Wo kann ein Gott sein von der Liebe, wenn es so auf dieser Welt her und zugeht? Wie kann es sein, dass es so viel unschuldiges Leid gibt?
Ich glaube, die Frage, die haben wir alle schon gehört. Und manchmal haben wir sich schon selber bewegt. Wie ist es denn? Wie bringen wir es zusammen? Und wir bringen es vielmal nicht zusammen. Mit dem sind wir nicht weiter wie in einem Hiob, sondern auch in unserem Herz klagt es häufig so vor Gott. Klagen wir häufig Gott so an. Zwei Sachen beklagt der Hiob, klagt Gott an. Wenn der Hiob in die Welt schaut, sieht er in der Grundstruktur dieser Welt ganz viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und wir sehen es auch. Dunkles, schwieriges, unsägliches Leid. Die Welt ist in seiner Grundausrichtung nicht vollkommen, wie es Gott gesagt hat, sondern sie weist erhebliche Mängel auf. Die Welt ist nicht gut. Und wenn die Schöpfung so viel Mängel hat, wenn die Schöpfung derart grottenschlecht ist, dann muss der Urheber von dieser Schöpfung genauso schlecht sein. Das ist seine Anfrage an Gott. Denn kann hinter einer leidenden Schöpfung kein gütiger Gott stehen. Das ist seine Klage. Dann muss Gott doch ein Tyrann sein. Halten wir es aus, das zu hören. Fast nicht, gell? Dann muss im Wesen von Gott, nebst Güte, Barmherzigkeit und guter Allmacht, muss das Wesen von Gott auch dunkle Flecken haben. Der Hiob sagt, es macht Gott Freude, mich als Zielscheibe aufzustellen und mit seinen Pfeilen auf mich zu schiessen, und es macht Gott Freude. Gott hat mich aufgestellt zu seiner Freude und mich beschissen mit seinen Giftpfeilen. Gott hat seine Lust am Quälen. Hat Gott als Schöpfer nicht sinnvoller zu tun? Dann ist doch Gott ein Schuft, wenn er so handelt. Die Hiobsklage ist extrem scharf. Ich habe kein anderes Bild gefunden. Es ist auch scharf, aber ein bisschen anders scharf. Extrem scharf. Die Klage ist so, dass wir so jemanden nicht wollen, hier im Gottesdienst haben. Wenn jemand hier so aufstehen und Gott anklagen, wir hätten keine Freude. Die Juden haben reagiert auf die gotteslästerliche Rede. Sie haben sich geekelt vor dem Hiob und seinem Reden. Wie höre ich so ein Wort? Was lösen die Anklagen bei mir aus? Ehrlich, ich komme fast in die Situation, dass ich das Gefühl habe, ich müsste anfangen, Gott zu verteidigen. Geht es uns manchmal nicht so, wenn Menschen mit uns heute so reden über Gott, dass wir den Eindruck haben, wir müssten Gott verteidigen. Ich glaube, das war eines der Grundprobleme der Hiob-Freunde, dass sie sich auf die Seite von Gott geschlagen haben und Gott haben angefangen zu verteidigen und noch mehr auf den Hiob geschlagen haben, wie dass sie zum Hiob gehöckelt wären und mit ihm zusammen sein Leid von Gott geklagt haben. Sie ist scharf. Wie würden wir reagieren, wenn hier in der Versammlung jemand so aufstehen würde, in einer Gebetszeit so mit Gott reden? Vermutlich würden nicht zwei nette Brüder rausbegleiten. Man würde sich Securitas wünschen, denn so darf man nicht über Gott und mit Gott reden. Und man sich vor die Frage stellt, wie reagiert jetzt Gott? Ich habe es gestern im Morgengebet gesagt, das ist so die Situation vom Elefant im Porzellanladen. Ihr kennt es in einer Familie, vier in einer Sitzung, da sagt jemand etwas wie ein Elefant im Porzellanladen. Und dann ist so der Moment von der Stille, wo alle warten, wer sagt jetzt als erstes etwas, wer kann die Situation jetzt retten? Und jeder denkt anders. Wie wird Gott auf so eine Frechheit reagieren? Auf die Anklage? So tabulose Worte? Der Hiob wartet, dass mindestens jetzt endlich Gott hinter dem Busch führen kommt. Voller Spannung sind wir darauf ausgerichtet, wie Gott auf diese Anklage reagiert. Ganz anders wie erwartet. Gott lässt kein Feuer und Schwefel vom Himmel fallen. Vielleicht wäre sie angebracht gewesen. He? Er verdrückt den Hiob nicht so, wie man Pfefferkörnchen verdrückt beim Kochen. Wie wird Gott mit dem Hiob umgehen, mit seiner Klage? Dürfen Menschen wirklich so mit Gott reden? Wir werden im nächsten Abschnitt dann über das nachdenken. Ich lasse die Spannung einmal stehen. Wie wird Gott reagieren? Aber mitten in aller Anklage, in aller Klage, allen Vorwürfen, dass Gott doch muss ein Schuft sein, dämmert beim Hiob eine Hoffnung. Keine billige Hoffnung. Vielleicht eine erste Vorahnung auf Jesus Christus. Gewissheit, wo wir Gott anklagen, können wir uns selber nicht mehr befreien, wenn wir in die Situation geraten, wenn wir in der Situation sind, dass wir Gott anklagen und alle Schimpf und Schande sagen, können wir uns nicht mehr befreien von dem, wie Gott jetzt uns gegenüber reagiert. Und wenn es in irdischen Sippen, in irdischen Familien einen Goel gibt, wo erfahrenes Unrecht wieder ausgleicht, der Schaden für den Schaden eintritt, dann muss es doch bei Gott auch so einen Fürsprecher geben, so einen Anwalt für uns. Und der Hiob bekennt: Ich weiß, dass mein Goel lebt. Er wird mich, er muss mich, er wird mich in der Anklage gegen mich vertreten und mich erlösen. Ich schließe ab, ich weiß, die Spannung bleibt. Es ist so. Der Hiob sagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du, dass Christus dein Erlöser lebt?